wenn ich jetzt anfange, wieder drüber reden, ist es immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling.
Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges.
Aber es hat sicher Stoff dahinter.
Unser sportlicher Stammtisch.
Wieder Gänsehaut, voll geil.
Mittendrin steht nur der Ball.
Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und wie Sie schon in der jüngsten Folge hören konnten, haben wir wieder eine kleine Serie gestartet. Eine Serie, die an eine der denkwürdigsten Episoden der Linzer Eishockey-Geschichte erinnern soll. Eine Serie, die die wahrscheinlich legendärste einzelne Playoff-Serie der Black Wings behandelt und sie zurück in Erinnerung ruft. Die Rede ist natürlich von der Halbfinalserie im Jahr 2010 zwischen den Vienna Capitals und den Black Wings. Und nachdem wir vor zwei Tagen mit Philipp und Robert Lukas darüber geplaudert haben, wie die Linzer in die prekäre Lage eines 0:3 Serienrückstands kommen konnten und nun mit dem Rücken zur Wand einen ersten Teilerfolg gefeiert haben, sprechen wir heute mit zwei maßgeblichen beteiligten Akteuren über Spiel 5. Das ist genau heute vor 15 Jahren gespielt worden und war für die Linzer eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Danke fürs Dabeisein. Er geht heute an Michi Meier und Dani Oberkofler. Servus, ihr beiden.
Servus, Markus. Danke für die Einladung.
Servus, Markus. Danke für die Einladung und noch mehr die Ehre für mich, mit Michi Meier da dabei zu sein, weil er war ja das Gesicht der Serie eigentlich.
Ja, zumindest dieses Spiels. Da hast du ordentlich den Stempel aufgedrückt, Michi. Und da fangen wir eigentlich gleich an. Bevor wir starten, gibt's wieder einen Hinweis. Dieser Rückblick in das Jahr 2010 ist unterstützt durch Livest. Livest war damals Hauptsponsor der Black Wings und ist mittlerweile seit Jahren und Jahrzehnten durch das Sponsoring der Eishockeyakademie, der Landesligen und vielen weiteren Eishockeyvereinen ein treuer Partner des Eishockeysports in Oberösterreich. Und genau solche Partner braucht es, um den besten Sport dieser Welt ausüben zu können. Im Namen der Oberösterreichischen Nachrichten sagen wir ein herzliches Danke für die Kooperation. Wir müssen da drüber reden. War der Glaube noch da, diesen 0:3 Rückstand in der Serie zu drehen und den Resweep zu schaffen?
Ja, das fange ich gleich mal an, oder? Ja, was heißt der Glaube? Ich sage einmal, Sportler oder Eishockler bist, ist natürlich immer, dass du sagst, du willst natürlich gewinnen, du bist 3-0 hinten in der Serie, bist in Linz noch, also für Spiel 4 in Linz, gehst halt wieder rein, wie man sagt, okay, schauen wir Step by Step, Spiel bei Spiel und versuchst natürlich wieder das Beste auf die Platten zu bringen, ist dann in dem Fall teilweise gelungen bei Spiel 4, wenn ich das genauso sagen kann. Und im Endeffekt haben wir dann mit einem glücklichen Ende das vierte Spiel gewinnen können in Linz und sind dann mit einem 3:1 nach Wien gefahren.
Daniel, hast du dran geglaubt?
Ja, ich glaube, wie es der Michi so sagt, glauben oder geglaubt wurde immer daran. Aber es waren schon ein paar Aktionen auch dabei, wo wir ein bisschen schmunzeln haben müssen auf der Bank. Was war das Spiel?
Spiel 3 war in Wien, genau.
Genau, Spiel 4 in Wien, genau.
Und Spiel 4 in Linz. Da waren
hinten. Und dann haben wir so gesagt, eigentlich sehen wir schon mal eins mit einem Tower überstehen. Aber das Spiel geht dann noch lang.
Es ist noch lang gegangen, ja genau. Bevor diese ganze Aufholjagd begonnen hat, sitzt ihr in der Kabine und da kommt ein ziemlich übel riechender Schwede. Und nein, es ist nicht Markus Mathiasson, der übel riecht, sondern er hat etwas damit zu tun gehabt. Er hat die Räumlichkeiten verpestet mit einer schwedischen Delikatesse namens Surströmming, einem vergorenen Fisch. Und das haben wir auch schon in der vorigen Folge durchgenommen. Aber von euch möchte ich natürlich auch wissen, habt ihr gekostet? Und die Anschlussfrage, die logische, habt ihr es für euch behalten können?
Ja, angespielt habe ich mich nicht nachher. Zu deiner Frage, geruchstechnisch, ich habe noch nie so was Grausliches oder Stinkendes gerochen wie damals Also die Kabine hat nur schlimmer gerochen, wie viele Frauen behaupten, dass es riecht. Ich bin da überhaupt nicht der Meinung, dass in einer Kabine so grausig riecht. Ich finde, dass das wie heimkommen eigentlich. Na, Spaß beiseite. Es war wirklich ein erbärmlicher Geruch. Der Geschmack war eigentlich harmlos, ganz ehrlich. Also ich habe das so in Erinnerung, dass der eigentlich vom Geschmack her komplett wurscht war, aber der Geruch war einfach ein Wahnsinn.
Dani, hast du gekostet?
Ja, ich habe natürlich auch gekostet. Zuerst für den Kochen habe ich mir gedacht, puh, also keine Chance, dass ich irgendwie was kostet von dem Ganzen. Aber ja, gut, im Endeffekt muss man dann ja was kosten. Und wie der Michi sagt, es war dann gar nicht so schlimm. Es war ein bisschen salzig oder sehr salzig. Aber alles andere war relativ harmlos. Also ich hätte mir viel schlimmer vorgestellt. Ja. Das Einzige war halt nur, dass die Kabine nachher zwei Tage lang gestunken
hat. Ja. Das hast du beim nächsten Training wieder gerochen, das stimmt, ja.
Genau, ja.
Ja, und der Gruppenzwang ist natürlich auch da. Im Endeffekt, wenn du in der Serie so hinten bist, nimmst du natürlich jeden Strohhalm, was du klammern kannst, irgendwo, wenn man so schon sagt. Und insofern hat das jetzt kein Wetter und ich glaube, dass das sicher auch eine lustige Geschichte war. Und der Schwede hat natürlich, ich glaube, das Ziel erreicht irgendwo mit dem.
Vor allem, wir waren da 3-0 hinten zu dem Zeitpunkt. Und ja, was willst du noch falsch machen? Im Endeffekt. Also der kommt einer mit einem Fisch, der stinkt bestialisch. Burschen kostet jetzt einmal. Und dass das nachher so ausgeht, ist halt ein Wahnsinn.
Ja. Ja. Es ist eine Geste in einer Zeit, in der eh schon sehr, sehr viel abergläubischer ist als im Grunddurchgang. Hilft so eine Geste dann? Gegen den Aberglaube?
Jetzt im Nachhinein gesehen, glaube ich schon, dass es geholfen hat. Es waren vielleicht mehrere Faktoren, brauchen wir nicht diskutieren, dass er Glück mitgespielt hat. Ich glaube, unser Aberglaube war, wenn wir 2-0 hinten waren, dass wir gewusst haben, wir gewinnen es in jedem Spiel. Weil ich glaube, das war die Regel. 2-0 hinten und dann haben wir gesagt, ja, dann wird es eh wieder passen für uns. Jetzt ab Spiel 4 in dem Sinn.
Stimmt, eigentlich, ja, das stimmt. Dann sprechen wir gleich über Spiel 4. Da ist die sportliche Wende ein erstes Mal gelungen. Es gab einen 2-1-Sieg nach Verlängerung und vor allem beim Game-Winner von Martin Grabherr-Meyer in der Verlängerung gibt es eine Geschichte, die haben wir im Vorgespräch, der Morley und ich, schon ein bisschen kurz durchbesprochen. Kannst du das die Zuhörer ein bisschen erläutern nochmal, wie du den Treffer von Martin Grabherr-Meyer erlebt hast? Oder
ja,
erleben
will
hast,
eigentlich gar nicht.
Erleben ich hast gar müssen.
Nicht, ich will nicht, weil der Schall so schlecht aus, aber was soll's. Wir haben, ich muss jetzt liegen, war das 5-5 oder war das 4-4 in der Overtime? Helft's mir mal damals.
Ich glaube, es war 4-4, wenn ich mich enttäusche.
Ich glaube nämlich auch. Und der Raster eben, Grabherr-Meyer und ich, weiß nicht, wie es zustande gekommen ist, auf einmal fahren wir zwei auf eins auf dem Phil Lacos habe. Und beide sind mal Linker. Der Raster hat als links gefahren, ich rechts gefahren, beide Linksschützen. Er hat als linker Seiten hat er die Scheiben gehabt und fort. Und wir fahren halt eben, sage ich mal, von Mitte vom Spielfeld Richtung gegnerisches Tor runter. Und im gegnerischen Drittel schaut er dann noch einmal auf mich zu, also um halt, und denkt sich, Alter, der hat von selben sicher. Und hat jetzt selber abgezogen und hat den aber ins Kreis aufgejagt. Und das habe ich so in Erinnerung und dann haben wir halt nachher mal gequatscht und habe gesagt, Alter, aber du hast genau gewusst, zu dir gebe ich sowieso nicht draußen nicht rein. Ja, aber im Nachhinein hat er die richtige Entscheidung getroffen, weil, ja, was heißt die richtige Entscheidung, wer weiß, vielleicht hätte ich nur schön einen oder nein, Spaß beiseite, aber das war in dem Fall sicher das Richtige, er hat abgezogen. Der Kohle, glaube ich, hat nicht mit dem gerechnet, dass er gleich schießt und so haben wir halt in der Overtime eben das 2-1 gehabt.
Und deine Zeit zum Toreschießen ist ja noch gekommen.
Ja.
Aufbruchstimmung nach diesem Spiel 4. Mit welcher Einstellung fährt man da zum Spiel 5 nach Wien? Dani?
Ja, im Endeffekt haben wir gar nichts mehr zum Verlieren gehabt. Ich meine, das sind 3-1 oder 3-1 in dem Fall vorne in der Serie. Wir fahren dahin, haben wir gerade und schauen, was geht. Das ist alles um was gegangen ist für uns. Jetzt schauen wir hin, schauen wir mal, wie das Spiel läuft. Natürlich wollen wir gewinnen, gar keine Frage. Und ja, wenn man sich das Spiel anschaut, nachher sind ein paar sehr interessante Dinge passiert.
Es sind ein paar sehr interessante Dinge passiert in diesem Spiel 5. Es ist nur, dass die Zuhörer dem Ganzen ein bisschen folgen können. Es ist ein Donnerstagabend in Wien-Donaustadt. Ihr steht trotz des ersten Sieges in der Serie logischerweise noch immer mit dem Rücken zur Wand. Und dann beginnt die Partie, wie man es sich nicht wünscht. In der dritten Minute 1:0 durch Bouchard im ersten Wiener Powerplay. Weitere Wiener Powerplays sollten folgen, aber dazu später noch mehr. Und dann zieht Michi Meier in der sechsten Spielminute ab und trifft. Die Vienna Capitals übernehmen aber wieder das Kommando und ziehen diesmal davon. Pat LeBeau trifft in der 18. und 20. Minute zum 2:1 und 3:1 für die Wiener. Und Raphael Rotter erhöht nach 15 Sekunden im zweiten Drittel auf 4:1 für die Hausherren. Kommen da nicht Zweifel auf, ob das noch aufzuholen ist?
Ja, absolut, ist eh klar. Man, wir wissen, Eishockey geht so schnell, aber 3 Tore in die Playoffs ist halt natürlich auch eine Hausnummer. Ich muss aber nur mal unterstreichen, es ist zu der Zeit, wo einfach das Mannschaftsgefüge oder die Lockerheit oder der Spaß war einfach ein Wahnsinn. Es war so lustig immer. Alter, Dani erinnert dich zurück, was wir da gelacht haben. Das war oft so ein Selbstläufer und da haben wir ja teilweise wirklich Tränen gelacht. Ich habe ja, war mir nicht alles täuscht, seitdem habe ich dann jedes Jahr immer einen Kalender mitgehabt und habe jeden Tag ein bisschen was eingeschrieben, was jeden Tag so passiert ist. Eine Kleinigkeit immer nur, ob jetzt im Training oder irgendwo anders. Das war einfach so ein Startsignal für mich. Da brauche ich irgendwie so ein Erinnerungszettel, wo ich habe heute noch die Kalender daheim liegen. Da haue ich mich oft ab, wenn ich da irgendwas lese von dem Kalender. Aber das ist eben dann nachher gewesen. Aber wie gesagt, ja, 4:1 in Spiel 5 nach dem ersten oder nach dem, kann man gesagt, ersten Drittel, Anfang, zweites Drittel. Ja, nichts zu verlieren gehabt, muss man auch sagen. Wir haben halt dann uns den Arsch aufgerissen und wir reden dann eh noch weiter, wie wir dann wirklich die Partie dann noch ja, zu unseren Gunsten umdrehen haben können.
Dani, hast du dran geglaubt oder warst du eher schon beim Flügebuchen im Kopf?
Nein, ich glaube, an sowas denkt man überhaupt nicht, irgendwann an Urlaub oder Flügebuchen. Aber ich glaube, das war das Spiel, wo wir nachher 4:1 hinten waren und ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob es zum Raster war oder zum Orle. Ich glaube, jetzt ist es soweit, jetzt können wir uns am Tisch immer eins reservieren, weil es wird richtig zart werden.
Absolut, ja, das haben wir gesessen in der Kabine, kann mich heute noch erinnern.
Ja, und ja. Es hat sich alles zum Guten gewendet, zum Glück.
Wir, also die Oberösterreichischen Nachrichten, haben damals geschrieben, in Linz rieben sich die Reisebüros schon die Hände. Die Blackwings lagen nach einem Horror-Drittel mit 1:4 in Rückstand und waren praktisch schon beim Urlaub buchen. War das erste Drittel für euch ein Rückfall in alte Muster wie in den Spielen 1, 2 und 3 oder waren die Wiener einfach so stark?
Ja, Wien, also wenn du mich fragst, Wien war einfach überlegen phasenweise oder eigentlich die ersten Spiele war Wien immer überlegen. Aber ich weiß nicht, was dann eben dann los war. Die haben dann geglaubt, das geht eh von selber irgendwie und irgendwo haben wir dann die Lösung gefunden oder halt, keine Ahnung, die richtigen Antworten gehabt, sagen wir es so.
Ja, ich glaube, Wien war wahnsinnig stoppen. Wenn man sich die ersten drei Partien anschaut gegen die in der Serie, also ich glaube, da haben wir überhaupt kein Licht gehabt. Da waren wir ja komplett verloren und erstens weiß ich nicht, was mit uns los war und zweitens, wie die gespielt haben, das war ja Wahnsinn. Und ja, vielleicht war es genau das, die Lockerheit von Markus Mathiasson, dass wir gesagt haben, okay, mit dem Fisch, wir haben eigentlich nichts mehr zum Verlieren und ab geht die Post.
Und die Post ist abgegangen. Zuerst kommt der personifizierte Wecker für die Blackwings und das warst du, Michi. Michi Meier trifft zum zweiten Mal in dieser Partie in der 28. Minute zum 2:4 und rüttelt seine Teamkollegen damit komplett auf. Michi, warum bist du genau in dieser Partie zum Torjäger geworden?
Dann lass mal die Kirche im Dorf, kein Torjäger. Ja, keine Ahnung, man, das war keine One-Hit-Wonder, heißt das im Musikbusiness, oder? Nein, Keine Ahnung, hat nicht gut gepasst. Ich glaube, das zweite Tor hat der Süches Bulli gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Dann habe ich halt einfach nur draufgehalten, war er drinnen. Nehme ich natürlich dankend an und scheinbar war das dann für alle irgendwo ein Wake-up-Call und auf einmal ist geehrt worden. Und man, du wirst das dann eh schätzungsweise sehr ausführlich noch bringen, was halt die nächsten 3 Minuten, 4 Minuten passiert ist.
So ist es, das werden wir noch besprechen, aber eine Frage kann ich mir natürlich nicht verkneifen. Es ist definitiv nicht böse gemeint, aber hat es davor oder danach in deiner Karriere irgendwann einmal ein Spiel gegeben, wo 2 Tore gelungen sind?
Also in der Bundesliga, in den Junioren ja, öfters, aber dort natürlich nie. Weil was habe ich in meiner Karriere geschossen? 10 Tore? Keine Ahnung.
Das war ja, immerhin.
Nein, passt eh. Aber das Thema ist einfach, man muss schon sagen, Playoff ist halt wieder ganz was anderes, gell? Und ich, so ehrlich muss ich sein, ich hab am liebsten klarerweise immer Playoff gespielt, weil das einfach das coolste Eishockey ist. Da war es genau, es wird wärmer draußen, es umfällt allere, ich weiß nicht, die Vögel fangen zum Zwitschern an phasenweise, umso länger das du spielst, umso heller wird es draußen. Du weißt, es geht wirklich, wie gesagt, zum Endzubi. Du bist unter die Top-Mannschaften dabei, also insofern ist es einfach so, wie alle immer sagen, so eine 5. Jahreszeit irgendwo, wo es einfach der Frühling kommt und einfach geil ist.
Man muss aber die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, in deinem Fall. Du bist der Einzige im Kader gewesen, der Halbprofi war zu diesem Zeitpunkt, wenn ich richtig informiert bin. Und insofern ist es ja noch bemerkenswerter. Bist du vor der Partie in Wien zum Beispiel, bist du da in der Arbeit gewesen?
Ich konnte das nicht sagen. Das ist so lange aus, das weiß ich nicht mehr. Aber ich gehe davon aus, weil warum soll ich auf einmal was anderes tun wie vorher? Ich habe das immer so gehandhabt. Ich habe natürlich weniger Stunden gearbeitet, klarerweise. Also Vollzeitjob war ich nie ausgegangen. Es war eh so für mich auch schon sehr stressig. Aber ich sage es, wie es ist, ich darf es auch wieder so machen, weil es einfach super war. Und für mich war klar, dass die Karriere früher oder später wieder also gar ist und dann sowieso einen Job braucht. Also insofern war das für mich jetzt überhaupt kein großer Deal, dass ich sage, ich mache jetzt was anderes wie sonst.
Ja, und mit 2 Gehältern lebt er sich natürlich viel besser. Oder?
Ja. Da habe ich den falschen Sport gelernt oder ausgeübt.
Okay.
Ja, dann wirst du dann nichts mehr arbeiten jetzt. Hm?
Ja, aber dann war er kein Halbprofi gewesen wahrscheinlich.
Dann hätte ich ein Riesenhaus in Willering.
Du hast ein Riesenhaus in Willering.
Ach so, ja. Ja, da sind noch genug Schmieden drauf.
Ach so. Na gut, okay. Das müssen wir aber anders einmal ausreden. Vielleicht beim Bier am Gartenzaun oder so. Ich will mich aber nicht selber einladen, oder? Waren das die beiden wichtigsten Tore in deiner Karriere?
Ja, man gut, ich würde mal schon sagen, weil, wie gesagt, ich habe nicht viele Tore gehabt, aber ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass man in die Playoffs habe ich schon immer wieder Tore geschossen, da habe ich glaube im Schnitt mehr, also im gefühlsmäßig mehr geschossen, wie wieder in der Regular Season. Aber ich würde schon, und das werde ich unterschreiben, dass das die 2 wichtigeren Tore von meiner Karriere waren, ja.
So, und dann beginnt der Wahnsinn. Beim Stand von 4-2 für die Capitals fasst Frankie McDonald gleich 2 Strafen aus, eine wegen Hackens und eine wegen eines Stockschlags. 30 Minuten und 45 Sekunden sind da gespielt und Linz in allerhöchster Gefahr. Und was dann passiert, ist bis heute in der Liga, in der Geschichte der Liga einzigartig. Nach 32 Minuten und 25 Sekunden trifft Rich Bronilla zum 3-4 aus Linzer Sicht, logischerweise in Unterzahl. Dani, du hast die Vorlage gegeben, Gratulation dazu noch einmal. Dann vergehen wieder 44 Sekunden und es scheppert noch einmal. Brad Purdy trifft wieder in Unterzahl zum 4-4. 19 Sekunden danach gibt es noch eine Strafe gegen Linz. Rob Shearer muss wegen Behinderung raus, das heißt 1 Minute und 17 Sekunden doppelte Unterzahl. Die übersteht ihr. McDonald kommt zurück und dann auch Shearer wieder. 35 Sekunden später muss aber Gregor Baumgartner wegen Beinstellens raus und 18 Sekunden später scheppert es schon wieder im Kasten der Capitals, weil Daniel Oberkofler das Zuspiel von Max Hütsch und Michi Meier verwertet und zur 5:4 Führung für die Black Wings trifft. Mir hat es jetzt gerade die Gansel laut aufgestellt und auch im Rest des Wiener Powerplays hält diese Führung noch dazu an. 3 Shorthänder in nur 3 Minuten und 56 Sekunden. Das ist in der Liga einzigartig, haben wir gesagt. Waren das vielleicht, provokant gefragt, die besten 4 Spielminuten in der Geschichte der Black Wings?
Boah, würde ich gar nicht sagen, traue mich gar nicht sagen. Aber vielleicht die 4 Minuten, die man so schnell nicht vergisst. Oder nie mehr vergisst, sagen wir so.
Ich glaube nämlich auch. Also das vergisst sicher nicht.
Also es war Wahnsinn. Wenn ich da zurückdenke, kann man an den Richie Brunillo-Set da genau erinnern, an den Brad Birdie-Set an mein Tor. Ganz genau, als wenn es gestern gewesen wäre. Also Wahnsinn, da waren so viele Emotionen im Spiel, das war unbeschreiblich, wirklich. Richtig cool. Aber ob es jetzt die besten in der Geschichte der Black Wings waren, weiß ich nicht.
Es ist auf jeden Fall einzigartig. Und wem das jetzt vielleicht vorhin ein bisschen zu schnell gegangen ist, wir haben im Artikel auf nachrichten.at/blackwings, in dem diese Folge eingebettet ist, eine kleine Auflistung der Ereignisse gemacht, genau mit Timecode, dass es irgendwie begreifbarer wird. Es ist aber ganz, ganz schwer zu begreifen. Was gehen einem da für Gedanken durch den Kopf oder kann man das überhaupt, ist das was, was man überhaupt erfassen kann in dieser Situation? Weil man muss ja mitdenken und sagen, ihr seid doch voll mit Adrenalin in dieser Phase, oder?
Ja, mein erster Gedanke war, dass ich den Tisch wieder stornieren muss. Nein, Spaß beiseite, aber noch in der Drittelpause schon reservieren lassen. Nein, Spaß. Ich glaube gar nicht, dass die Emotionen hin oder her und auf für ab irgendwas kalt warm. Nur ich glaube, dass du das gar nicht richtig einordnen kannst in dem Moment. Du bist dann so voll, du wüsst natürlich und siehst oder du riechst jetzt irgendwo in den Erfolg und sagst, Alter, jetzt kommt man in Wien auch noch gewinnen und verkürzen die Serie auf 3-2. Ich glaube, dass das einfach so, wie du vorher schon gesagt hast, so eine einzigartige Situation ist und einfach voll geil ist. Und die muss man halt dann auch irgendwo ein bisschen auskosten zwischendurch, glaube ich. Und jetzt vom Gefühl hätte ich gesagt, in dem Moment, wo das halt alles passiert, glaubst du das selber gar nicht, glaube ich.
Dani, hast du glauben können?
Ja, glauben. Du bist da irgendwie in so einen Flow reingekommen, wo halt irgendwie alles von allein passiert ist. Also, ich meine, du schießt 3 Shorthänder in 4 Minuten. Wo gibt es sowas auf der ganzen Welt? Das ist Wahnsinn. Aber du denkst halt in dem Moment nicht drüber nach über das Ganze, weil du so fokussiert bist auf das Spiel, dass du das gewinnst. Du freust dich, das passt eh alles, aber das Spiel geht dann noch lang. Es ist noch nicht vorbei. Deswegen, ja, schießt 3 Shorthänder, vielleicht verlierst du die Partie noch. Das sind alles so Sachen, schwierig das einzuordnen, ja.
Wer es einordnen kann, ist ein guter Bekannter, den ich in diesem Fall konsultiert habe. Das ist der wahrscheinlich beste Statistiker der Liga, Joshi Wiesberger. Das ist der Mann, der immer mit einem Headset auf der Strafbank gestanden ist und bei den TV-Spielen freigegeben hat, wann die Scheibe wieder eingeworfen werden darf und wann nicht. Ich glaube, ihr zwei werdet ihm quasi kennen aus erster Hand. Und der, bei dem habe ich nachgefragt, ob es schon einmal mehr Shorthänder in einem Spiel gegeben hat. Er sagt, seit er diese Statistik macht, hat es das noch nie gegeben. Also 3 sind Rekord, aber geteilter Rekord. Alleiniger Rekord ist aber natürlich die kurze Zeit, in der sie erzielt worden sind. 3 Minuten 56 Sekunden. Niemand war so schnell mit 3 Shorthändern. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, das waren innerhalb von diesen, wenn man es dann aufrechnet, von diesen 7 Spielminuten, habt ihr halt 1, 2, 3, 4 Strafen genommen. Also ist auch nicht, kommt auch nicht jeden Tag vor.
Ja, das war ziemlich smart von uns, muss man sagen, ja.
Schmutzige Truppen.
Richtig.
So richtige Trickstruppen, ja.
Und eins muss man halt sagen, eine Unterzahlmöglichkeit, wenn man es jetzt so titulieren will, habt ihr ungenützt gelassen. Warum?
Ja, schwach einfach.
Schwach.
Ja, da zerbreche ich mir heute noch den Kopf, was da los war. Das ist so narrisch.
Wie geht's da auf der Bank zu? Was Gott hab ihn selig, Kim Collins im Vorjahr verstorben. Was hat er? Wie hat er reagiert? Was hat er gesagt? Er war ja grundsätzlich eher ruhiger Kerl, oder?
Ich glaube, dass er das eher genossen hat. Also der hat nie wirklich, was ich mich so zurückerinnern kann, jetzt nicht wirklich mehr viele Kommandos geben auf der Bank. Ich meine, wir haben da Leute gehabt wie Brad Birdie, Rob Shearer, Pat Leahy, Phil Lucas, Rob Lucas. Ja, ich meine, die haben alle schon so viel Erfahrung gehabt, da ist einfach nur gespielt worden. Der Kim hat vor dem Spiel seinen Anspruch gehabt und seitdem hat eigentlich jeder gewusst, was zum Tun ist.
Ja, das muss ich auch so sagen. Also der Kim war menschlich einfach schwer in Ordnung. Ich finde, dass er da überhaupt keinen Unterschied gemacht hat, wenn ich jetzt grob über das Ganze schaue. Dass, also die Mannschaft war einfach, wie ich vorher schon gesagt habe, eine geile Truppe, einfach wurscht, was für Nation du als Spieler jetzt gehabt hast oder von was du gekommen bist. Der hat das schon gut kennen. Und ich finde, der hat auch eine gewisse Lockerheit auch immer wieder reingebracht, weil er immer ein paar Schmiss reingehauen hat. Ich kann mir nur erinnern, dass der phasenweise besser Deutsch wie Englisch gesprochen hat, weil der ja, glaube ich, wenn man nicht alles täuscht, ja im deutschen Raum oben da in Straubing oder in Deggendorf, irgendwo daheim war, schon lange Zeit.
Deggendorf,
ja. Da kann ich mich oft erinnern, hat er immer englische Wörter gesucht, auf Deutsch hat er es gewusst, aber in Englisch hat er es nicht mehr gewusst. Das habe ich eigentlich ziemlich witzig gefunden oft. Nein, aber ich glaube, da gebe ich Daniel vollkommen recht. Ich glaube, dass der gar nicht mehr viele Worte finden muss. Der wird das auch genossen haben, die Situation. Und hat ja natürlich, das war seine erste Saison in Linz, wenn mich nicht alles täuscht. Und das war natürlich ein Hammer für ihn, wenn du schon jetzt in die Playoffs so erfolgreich bist.
Jetzt sind, das haben wir schon gehört, sind drei Shorthänder in einer Partie alles andere als alltäglich. Aber wenn man bedenkt, dass die Capitals in dieser Phase Überzahl gehabt hätten, da muss der Gegner auch wahrscheinlich mitspielen und muss entsprechend verunsichert sein, dass so etwas möglich ist, oder? Dani?
Ja, sicher. Brauchen wir gar nicht reden, aber ich glaube, wir dürfen uns auch nicht damit machen. Also ich glaube schon, dass wir auch Qualität gehabt haben im PK. Also umsonst schießt man die Tore auch nicht. Und ja, ich glaube, dass das uns auch natürlich ausgezeichnet hat. Und vielleicht haben sie danach ein bisschen mehr nachgedacht, ob sie wie sie ein Powerplay spielen, wie sie es aufziehen können und so weiter. Also wenn sowas passiert, boah, dann also Wiener Mannschaft, dann würde ich mir da schon große Gedanken drüber machen. Ja.
Naja, wie du angesprochen hast, das sind drei Shorthänder. Okay? Normal reagierst du nach dem ersten dreimal, aber die haben es halt dann nicht glauben wollen. Und dann klingelt es halt dreimal innerhalb von 3,5 Minuten. Das ist halt schon ein Wahnsinn oder eine schwache 4 Minuten. Der Daniel sagt es ja richtig, mein Piquet war eigentlich trotzdem eins unserer Steckenpferde, weil wir da uns wirklich in Arsch aufgerissen haben, wenn jetzt dann an Phil und Bob, wir zwar, man, da haben wir schon wirklich in Unterzahl verdammt gute Leistung gebracht. Und ich glaube, dass da natürlich Wien dementsprechend negativ jetzt mitgespielt hat für uns, aber die Leistung von uns darf es definitiv auch nicht schmälern. Ja.
Ihr geht also mit einer 5-4 Führung in die zweite Drittelpause. Wie schwierig ist es noch so etwas, das ist einem ja bewusst, dass es nichts Alltägliches ist, was da gerade passiert ist. Wie schafft man es, dass man die Spannung aufrechterhält und weitermacht und weiter und weiter und weiter geht? Stell ich mir schwierig vor. Weißt du das?
Überhaupt nicht. Weil für uns ist ja quasi ums Saisonende gegangen. Das heißt, wir haben so oder so müssen.
Ja, wir haben liefern müssen, du hast vollkommen recht.
Wir haben so oder so liefern müssen, deswegen war das völlig egal. Also ich glaube, dass wir dann nicht einmal irgendwie einen Gedanken gehabt haben in der Drittelpause über die drei Tore. Also vielleicht ist es kurz im Angesprochen, waren ein paar drei Tore da in Unterzahl, aber ja, im Endeffekt sind wir jetzt vorne und wir wollen das Spiel gewinnen und das ist gegangen.
Es ist.
Das heißt, Wir haben das drittlängig 4-0 gewonnen, wenn ich das richtig rechne, oder?
Nein,
4-1 muss gewesen sein.
Genau, ja. Genau. Das, Wien das erste 3-1 und ihr das zweite 4-1, genau. So, ja. So müsste es sein. Es ist euch gelungen, die Spannung aufrechtzuerhalten. Im Schlussdrittel gab es kein Gegentor und Matthias Iberer hat in der 46. Minute zum 4-6, also zum 6-4 für euch, getroffen. Es war der Schlusspunkt in dieser Partie. 3-2 in der Serie, also 2-3 in der Serie. Was macht sowas mit einer Mannschaft?
Ich habe schon vorher gesagt, dass wir einfach wirklich eine coole, lässige Truppe waren. Und wenn sowas halt passiert, das realisierst du dann eben vielleicht beim Heimfahren oder beim Umziehen und denkst dir, Alter, was war denn da heute überhaupt los? Aber ich glaube, dass du halt dann nur mehr, wie es so schön heißt, ein Stickel zusammenrutscht und jetzt eigentlich das Gefühl hast, oder die Serie ist noch nicht vorbei. Jetzt haben wir es verkürzt in dem Sinn. Und ich glaube, dass im dritten Drittel, wenn wir jetzt kein Gegentor mehr drauf gekriegt haben, dass wir halt einfach wirklich verdammt gut gespielt haben. Weil die Wiener haben klarerweise versucht alles. Und wir haben halt dann, wie ich vorher schon gesagt habe, einfach trotzdem eine gute Truppen gehabt, eine solide Truppen gehabt. Und da haben wir halt einfach das dritte Drittel sicher gut verhalten. Oder verwalten will ich gar nicht sagen, aber halt umsetzen können.
Anything to add, Dani?
Ja, ich glaube, wir müssen schon ein bisschen am Boden bleiben. Also wir haben schon gewusst, okay, wir haben da jetzt eine Partie gewonnen in Wien, aber wenn wir die nächste verlieren, sind wir wieder weg. Oder können wir wieder weg sein. Deswegen, für uns war jede Partie gewinnen oder golfen.
Gewinnen oder golfen, gesagt, genau.
Ja. Deswegen, ja. Wir haben ja den vollen Druck gehabt. Aber wie gesagt, dann gehen wir so ein Spiel, so ein verrücktes Spiel in Wien. Und dann kommen wir heim nach Linz und dann, ja. Wow, an das Spiel kann ich mich noch so genau erinnern, das war Wahnsinn.
Da wird es fast gleich verrückt, muss man sagen, beim Spiel 6. Über das sprechen wir mit zwei weiteren Gästen in der nächsten Episode. Vorher hätte ich noch ein paar Fragen, ein paar abschließende Fragen an euch beide. Philipp Lukas hat sich in der ersten Folge darauf festgelegt. Aber jetzt die Frage an euch beiden. War dieser Auswärtssieg in Wien der moralische Wendepunkt in dieser Serie?
Definitiv. Es war Spiel 4 daheim, was in der Overtime gewonnen worden ist, natürlich entscheidend, weil sonst hätte man gar nicht mehr nach Wien fahren brauchen. Einerseits, aber das Spiel 5 in Wien war natürlich moralisch definitiv, weil einfach da so viele Höhen und Tiefen dabei waren, von einem halbwegsen Rückstand dann so zurückkommen, spricht dann natürlich sehr viel für Linz.
Dani, was sagst du?
Also für mich war es Spiel 6.
Das wäre nämlich weil der Logik vom Morley folgend ist es natürlich auch so, ohne Spiel 6, wo ja auch ein Comeback dabei war, hätte es Spiel 7 nie geben und dann wäre es kein Resweep.
Also für mich wäre Spiel 6 war bei mir der Turning Point, weil dann habe ich gewusst, oder wir alle haben das gewusst, wir fahren dann nach Wien und wir gewinnen die Partie. Wir haben das schon gewusst, wie wir im Bus rein sind in Linz. Da fahren wir hin und wir gewinnen. Scheißegal, was passiert jetzt bei dem Spiel. Da waren wir wieder 2-0 hinten nach dem Spiel 7. Aber wir haben trotzdem gewusst, wir gewinnen das. Also für mich war Spiel 6 Turning Point.
Okay. Das ist, wir haben immer in der Folge jemanden dabei, der die aktuelle Folge als Wendepunkt sieht. Und der zweite sagt immer das nächste Spiel. Das ist eigentlich ganz gut für die Fortsetzung dieser Serie. Ja, wirklich
gut. Ja, das war ja so ausgemacht, oder?
Du tust, wie wenn wir gebrieft waren, aber wir sind die Improvisateure des Jahres. Gehen wir noch ein bisschen weiter zum Abschluss ein bisschen dieses Gesprächs. Wer hatte den größten Anteil an diesem Resweep? Gerechnet jetzt vielleicht am einzelnen Spieler, an Mannschaftsteile, an Linien, an keine Ahnung. Wer war der größte Difference-Maker?
Also wenn ich mich so zurückerinnere, das ist durch die Bank von Linie 1 bis 4 plus Goalie. Da hat jeder seinen Anteil gehabt.
Also es gibt jetzt niemanden, der mehr Anteil hatte und wer der
weniger. Vielleicht, wenn ich irgendwen herausheben könnte, einmal. Weil der schießt nie mehr in seinem Leben oder hat nie zwei Playoff-Tore geschossen in einer Serie.
Du schon, oder was?
Ja.
Tendenziell, wenn ich mich an 2012 dann zurückerinnere, da...
Nein, das war jetzt nicht Blättbandmale. Das ist einfach...
Nein, das passt schon. Alles gut.
Der hat abgezogen zweimal und das war einfach der Rast an ich. Wir haben ihn nachher nicht mehr auf der Uhr gehabt. Ne?
Ja, da bist du nur verarscht worden. Seitdem habe ich nie zwei Tore mehr geschossen, weil es mir nur verarscht haben.
Bewusst, provokant, ja, hast du das gemacht. Genau.
Zu deiner Frage muss ich vielleicht schon ergänzen. Meine, Daniel sagt es richtig. Es war von Linie 1 bis 4, beziehungsweise die Torleute. Es hat einfach alles super gepasst. Aber vielleicht muss ich schon nochmal ergänzen, dass, weil wir oft das Gefühl haben, die Imports haben natürlich vielleicht mehr Spielanteil oder irgendwo sind es spielentscheidender. Aber ich finde, gerade in der Wien-Serie war, wo ich sage, ist der OBI, der Raster, der Hiers. Wir Österreicher generell, finde ich, das war so ein starker Block, wo wir auch wirklich sehr viel spielentscheidend mitgewirkt haben. Das ist vielleicht, wo ich persönlich sagen könnte, dass wir auch sicher einen riesengroßen Brocken nochmal haben.
Und nicht nur den Arbeitsbrocken, sondern auch, wie man an deinen beiden Toren sieht, wie man an die Torbeteiligungen von Dani und an dem Unterzahltor sieht, auch an vorderster Front die Beteiligungen von den österreichischen Cracks. Genau. Die nächste Frage ist, wie präsent ist diese Serie bei euch noch? Wird ab und zu darüber gesprochen? Wie denkt man irgendwann einmal dran? Oder ist es einfach, braucht man dann diesen Input von uns nervigen Journalisten, dass man sagt, okay, 15 Jahre schon wieder her?
Ja, Jahreszahl hätte ich nicht sagen können, wie lange es aus ist. Das muss ich ganz ehrlich, wie du gesagt hast, 15 Jahre, habe ich gewusst, auch 2010, ja. Ja. In Erinnerung kommt schon immer wieder, wenn ich Rastl oder den Obi im Brief und die haben verarschen mich wieder, dann weiß ich es wieder.
Daniel grinst. Was sagst du zu deiner Verteidigung?
War ja Spaß. Nein,
ja.
So eine Serie vergisst man halt einfach nicht.
Nein, ich glaube, das war einzigartig in Österreich. Und ja, es ist natürlich mit dem Meistertitel nachher und zwei Jahre später, glaube ich.
Zwei Jahre später war der Meistertitel, genau.
Genau, ja. Ist das natürlich nicht mehr so am Schirm, sage ich mal, aber das war schon eine Zeit, das war Wahnsinn. Also nicht nur von den Fans her, die waren sowieso immer Wahnsinn, aber innerhalb der Mannschaft, also was da für ein Zusammenhalt war und für Stimmung war, sonst hätte man das auch gar nicht umgetraut, die Serie. Also wenn da nicht irgendwie alles passt hat, hätte innerhalb der Mannschaft. Deswegen schade, dass da nie ein Zusammenkommen kommt. Das wäre sehr lustig. Aber Markus, vielleicht schaffst du da irgendwas.
Da muss ich was anstatten. Das schreibe ich mal auf die Agenda. Auf jeden Fall. Vielleicht so ein Legendenmatch eigentlich wäre mörderisch. Von damals. Ein paar.
Ja, aber mittlerweile ist ja schon jeder eine Legende.
So. Nein, schon. Aber ich sage, Linz gegen Wien, ein Legendenspiel. Wirklich einmal am Eis.
Das wäre cool, ja.
Das wär wirklich, wirklich cool. Zwei Abschlussfragen habe ich noch. Welche Bedeutung hat diese Serie für eure jeweilige Karriere gehabt und welchen Stellenwert gibt man dieser Serie?
Ja, für mich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Serie oder generell der Vizemeistertitel, wie wir halt dann da in dem Jahr erreicht haben, hat das, finde ich, schon annähernd einen Meistertitelcharakter für mich. Ich meine, der Daniel hat schon richtig gesagt, 2012 im Meister war halt schon einmal ein Wahnsinn. Aber da waren wir auch sehr knapp dran dann letztendlich. Gehe schon ein wenig weiter, aber wurscht. Aber das hat schon einen halbwegs einen Stellenwert bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dani?
Ja, ich glaube, das ist ein Riesenstellenwert. Wie ich schon vorher angesprochen habe, ich glaube, das hat es vorher noch nie gegeben, dass einer 3-0 auf 4-3 umtrat hat. Vielleicht, weiß ich nicht, einen Schädel oder so, dass da irgendwas einmal passiert ist. Aber ich hätte selber davon nie was gehört und also eigentlich sollte es einen riesen Stellenwert haben bei jedem von uns Spielern.
Und
ja, also Wahnsinn, Gänsehaut, wenn ich mich da zurückerinnere. Wir haben ja damals eine DVD gekriegt von der Serie. Die schauen wir ab und zu an und boah, herrlich, kriege ich jetzt noch Gänsehaut.
das Publikum in der Eishalle, und das ist grundsätzlich etwas Positives, verjüngt sich aktuell. Und genau solche Podcast-Serien sollen dazu beitragen, dass diese einzigartigen Erlebnisse auch konserviert werden für die nächsten und nächsten und nächsten Generationen. Und deswegen sage ich jetzt schon mal sehr, sehr viel Dank, sehr, sehr herzlichen Dank. Eine habe ich noch. Und zwar, habt ihr danach noch jemals einen Surströmming, einen vergorenen Fisch gegessen? Dani?
Na, also das war das erste und das einzige Mal, wo ich einen Surströmming gegessen habe.
Du wirst da nie einen essen.
Ja, wer weiß, vielleicht komme ich irgendwie einmal in eine Situation, dass ich einen essen könnte. Aber da muss ich mal überlegen. Welchen Sinn hat's, beziehungsweise mit welcher Gruppe bin ich da unterwegs? Also muss ich jetzt nicht unbedingt noch mehr essen.
Okay.
Ganz ehrlich.
Michi, wie schaut es bei dir aus?
Nein, ich glaube auch, also die Wege werden sich nicht mehr kreuzen von dem, glaube ich, außer beim Legenden-Match vielleicht.
Oh.
Dass man da aufmachen.
Oha, ja, jetzt haben wir schon die perfekte Überleitung zu diesem Legenden-Match.
Jetzt haben wir fast aufgemacht, ja.
Genau.
Perfekt.
Ja, hoffentlich kein Fass, weil ein Fass hält man dann in der Kabine nicht aus, vor lauter Surströmming. Also ein Fass voller
Surströmming. Ach so, also ein anderes Fass. Ja,
genau.
Der Morle meint ja das Bierfass.
Ach so, ja, das riecht aber auch nicht so schlecht, muss man sagen.
Ja, dann teile ich halt nicht.
Wir sind am Ende für die von der heutigen Episode angekommen. Danke für eure Zeit und eure Erinnerungen. Die nächste Folge folgt übermorgen am 21. März. Dann sprechen wir über ein hochdramatisches Spiel 6 in Linz. Für heute sagen wir danke für die Aufmerksamkeit und auch an unseren Partner Liebes. Der geht hiermit noch ein herzliches Dankeschön. Unseren Podcast finden Sie auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at/Eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.